Dankeschön. Also ich bin der Elmar. Elmar Otto ist, wenn man zwei Vornamen hat, dann muss man immer dazu sagen, was jetzt der Nachname ist. Und in dem Fall Otto ist der Nachname. Das ist möglicherweise hier viel klarer als in Österreich. In Österreich muss ich es immer klar machen, weil da die Leute auch manchmal mit dem Vornamen genannt werden, ohne den Genitiv ist. Also nicht Ottos Elmar, sondern einfach nur Otto Elmar. Und dann ist die Verwirrung groß. Aber ich bin ja dafür da, nicht Verwirrung zu stiften, sondern ganz im Gegenteil. Mein Herzensanliegen ist es, Dinge klar zu machen und Sachen zu klären. Ich bin aufgewachsen in Nordhessen, in der Nähe von Kassel. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich bin da groß geworden. Da kam so die Meldung aus dem Publikum, na, da ist ja nicht viel draus geworden. Und habe dann, wo ich da aufgewachsen bin, mitten im Nirgendwo, Korbach, sagt keiner was, und dann noch ein kleineres Nest. Und irgendwann mal kam der Wunsch auf nach Bibelschule. Und ich dachte, ich mache eine Bibelschule, so eine Dreijährige. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, nee, Elmar, ich kenne was Besseres. Und dann hat er mich nach Klaus geschickt, nach Österreich. Auch mitten ins Nirgendwo hinein. Und da habe ich das Schloss kennengelernt. Und ich war so begeistert davon, wie dort über Glaube geredet wurde, über Jüngerschaft geredet wurde, wie Jesus einem vor Augen gemalt worden ist und wie man das Ganze auch dann leben kann, dass ich gesagt habe, boah, das möchte ich auch. Und da ist dann so der Samen gelegt worden für das, dass ich jetzt hier stehen darf. Habe dann noch ein paar Umwege in Kauf genommen, habe dann auch noch irgendwann mal Tischler gelernt, also Schreiner gelernt, da war ich schon 24. Während dieser Ausbildungszeit habe ich auch meine Frau geheiratet, die ist nämlich richtige Österreicherin, nicht so ein eingekaufter wie ich. Also wenn zwischendurch mir so ein paar Worte rausrutschen, die ihr nicht versteht, das könnte sein, dass ein paar österreichische Worte sich drunter gewischt haben. Wenn ich in Österreich bin und dann versuche österreichisch zu reden und sage, Elmar, lass bleiben, da wird nichts draus. Und ich bin jetzt seit 2005 am Schloss tätig, wohne in der Gegend, eine Viertelstunde entfernt. Bin Anfang des Jahres 50 geworden. Ich fühle mich gar nicht so. So in mir drinnen, man denkt, bin ich immer noch 25, habe aber jetzt die Verpackung eines 15-Jährigen. Dumm. Es ist so, dass meine Kinder mich jung halten, denn meine Älteste, die ist jetzt 23, studiert Mathematik und Theologie in Linz, ist eine Stunde von uns entfernt, auf Lehramt. Mein Sohn, der ist 20, der ist Programmierer, arbeitet in der Firma in der nächsten Stadt, oder einer der nächsten Städte ist Steyr. Aber da ist er nie, weil als Programmierer hat man Homeoffice. Während der Schule hatte, ist er immer noch in die Schule gegangen, jetzt ist er die ganze Zeit zu Hause. Meine andere Tochter, die Sarah, die ist als Kindergärtnerin unterwegs oder will Kindergärtnerin werden. Und sie ist auch auf der Schule. Die ist vor kurzem 18 geworden. Die rangelt jetzt mit um unser Auto. Wir haben nur ein Auto, da müssen wir jetzt 5 drum rangeln. Und unsere Jüngste, die ist 14, die Johanna, die ist ausgezogen. Die hat gesagt, mir reicht's. Nein, sie hat Schule gewechselt. Und die Schule ist so weit weg, dass sie ins Internat gegangen ist. Und sie besucht jetzt eine höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, wie das sich so schön in Österreichisch anhört. Und wird jetzt 5 Jahre in St. Wolfgang sein. Oder in der Nähe von St. Wolfgang. Simone, meine Frau, die aus Österreich ist, die hat mir dann immer sehr geholfen, in Österreich auch anzukommen, so als Übersetzer. Und ja, in Österreich ist es so schön wie in Sachsen. Oder annähernd so schön. Meine Frau war immer der Meinung, dass der Ort, wo sie herkommt, nördlich aus Linz, nördlich von der Gegend von Linz, das ist das Mühlviertel. Die sagte immer, das ist so Mittelpunkt der Welt, zumindest hat sie mir das zu verstehen gegeben. Das hat so lange fast funktioniert, bis ich den Ritchie kennengelernt habe, der ist aus Obergrinitz. Und der war immer der Meinung, das ist ja der Mittelpunkt der Welt. Und jetzt habe ich gesagt, von einem muss ich dann zum anderen mal fahren und mir das mal anschauen, hier bei euch. Und so bin ich hierher gekommen, weil das erste Mal war ich 1996 hier in der Gegend. Direkt auch in Wildenfels. Damals ist das Café noch gewesen vom Blauen Kreuz. Wenn Christoph Ullmann zu der Zeit in Zwickau. Und jetzt darf ich wieder hier sein. Ja, Wittenfels ist mir noch ganz gut in Erinnerung. Und auf einmal ist es ganz anders und meine Erinnerung sagt mir, hey, hier war ich schon mal, aber ich kenne mich einfach nicht mehr aus. Schön, dass ihr da seid. Ich bin im Schloss angestellt, seit 2005, darf im Verkündigungsdienst dort sein. Vor 2 Jahren bin ich angefragt worden, die Bibelschule zu übernehmen am Schloss. Eigentlich letztes Jahr, das ist jetzt mein 2. Bibelschuljahrgang. Ich bin jetzt Leiter der Bibelschule dort. Ist im Winterhalbjahr, haben wir ein halbes Jahr Bibelschule. Wer mag, kann dann noch ein Praxissemester dranhängen. Und das ist jetzt mein Aufgabenbereich. Vorher war ich im Erwachsenenbereich in der Verkündigung, Familienfreizeiten, Männerfreizeiten. Das gehört jetzt zu meinem Programm. Und auch dieser Reisedienst, im Rahmen von diesem Reisedienst darf ich jetzt hier bei euch sein. Ja, und bei der Überlegung, hey, was machen wir denn mit euch hier die Woche, kamen diese Lebenslinien auf. Linien, die das Leben in unserem Leben hineindrängt, drückt. Lebenslinien, die dadurch entstehen, dass wir in diesem Leben unterwegs sind. Und wie wir seit ein paar Jahren wissen, ist das Leben manchmal sehr turbulent und stellt uns die Dinge auf den Kopf. Wo wir dann bemerken, es ist gar nicht so sehr unsere Planung von dem, was passiert, sondern vielmehr Umstände sind da. Und dann aber auch entdecken dürfen, wie in diesen Umständen Gott am Wirken ist. Wie Gott es schafft, in diesen Umständen seine Lebenslinien in unser Leben hineinzuschreiben. Und es läuft nicht immer alles glatt, es läuft nicht immer alles rund. Und trotzdem dürfen wir entdecken, es geht zu einem guten Ziel hin. Gott hat einen guten Weg mit uns. Und das ist nicht nur jetzt in der Neuzeit bei uns so, wo wir wissen, wir haben den Heiligen Geist, wir sind in Gemeinschaft unterwegs und wir dürfen wieder gehen. Es war schon zu diesen Zeiten des Alten Testaments genauso. Und es war ja dieser Aaron, der ja, in einem fremden Land aufgewachsen ist. Das Buch Exodus berichtet uns darüber, das 2. Buch Mose, dass Aaron eben mit seiner Familie da aufwächst, wo sie eigentlich gar nicht sein sollten. Das verheißene Land, das gelobte Land, das war das Land Kanaan, wo ihr Vorvater, der Abraham, durchgezogen ist. In dem höheren Norden ist er mehr. Und ja, es war die Zeit, wo die Familie gerettet worden ist von dem Zweitjüngsten, dem Josef. Und deswegen war es gut, auch die Zeit da zu bleiben. Aber dann hat die Zeit sich ausgedehnt und sie waren dann auf einmal in einem Land und sind dann Sklaven dort geworden. Und Aaron, der ist als kleiner Bruder von der Miriam dort aufgewachsen und der hat ein Sklavendasein nur gekannt. Seine Eltern waren schon versklavt und er ist auch als Sklave aufgewachsen. Und dann war vom Kind her schon diese Lebenslinie eigentlich vorbestimmt, hey, du bist Kind eines Sklaven, also was ist deine Zukunft? Hey, logisch, du bist Sklave. Da steht über das Leben geschrieben. Damals auch keine Chance, da rauszukommen. Da war keine Chancengleichheit. Da war niemand da, der gesagt hat, nein, alle müssen die Möglichkeit haben, gleiche Schulbildung zu haben. Das war klar, die Ägypter, das waren die Herrscher und die Israeliten waren die Sklaven und so war ein Sklave für den Armen Sklave. Ich werde als Sklavenkind geboren, wachse auf. Und wenn ich dann groß genug bin zu arbeiten, bin ich auch Sklave und arbeite. Und meine ganze Identität, mein ganzes Leben ist Sklave zu sein. Ich kann froh sein, wenn ich ein bisschen was zu futtern habe, hin und wieder zu dem Gemüse von den vielen Zwiebeln, was durchaus schmackhaft ist, auch ein bisschen Fleisch kriegen. Und das ist meine Zukunft. Essen, arbeiten, arbeiten, essen, irgendwann mal heiraten, irgendwann mal selbst Kinder kriegen, die aber auch Sklaven werden. Weil das ist unser Schicksal. Und da ist Aaron hineingeboren. Das war seine Lebensdimension. Das war das letztendlich ein Todesurteil über ihn geschrieben, nämlich Tod durch Arbeit, so wie das für Sklaven gedacht ist. Er hatte eine große Schwester, seine Eltern. Er hatte Glück, er ist noch zu einer Zeit geboren worden, da gab es noch nicht die Entsorgung der kleinen Jungs in den Nil hinein. obwohl Pharao schon die Daumenschrauben angezogen hatte. Und dann passierte es. Die Mama ist schwanger geworden mit dem dritten Kind. Und gerade in der Zeit, wo ein Genozid dann angeordnet worden ist, die kleinen Jungen sollen in den Nil und dann wird es auch noch ein kleiner Bruder. Und und das bekommt er mit, er war 3 Jahre alt, als der Kleine geboren worden ist, und sowas bekommen 3-Jährige schon mit, dass eben die Situation nicht passt. Die Anspannung der Eltern, das, was die Eltern tun, was die Eltern lassen und die Fragen, die sie haben, das, was sie bewegt, und Aaron auch da drin, und er weiß, es passt irgendwas nicht, und das Schicksal des Sklaven und jetzt auch noch Tod über das Neugeborene. Und dann passiert das Wunder, dass der kleine Bruder durchkommt. Seine Schwester ist auch noch ein bisschen mit im Spiel, ein bisschen was bekommt er mit, und dann auf einmal kommt der kleine Bruder wieder ins Haus zurück. Alle anderen mussten sterben und der durfte auf einmal ins Haus wieder zurück, weil die Königstochter ihn angenommen hatte und dann die große Schwester geistesgegenwärtig hingekommen ist, hey, du brauchst einen Namen. Und dann die Amme sein darf von Mose, wird dafür noch bezahlt, dass sie ihr Sohn aufzieht. Und darin wird Aaron groß. Hat eine große Schwester, die geistesgegenwärtig war, und hat einen kleinen Bruder, der das Wunder schlechthin ist. Der ist gerettet worden. Könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen, wie die Situation war für den Aaron? Als Sandwich dazwischen, 3 Geschwister, der Kleine, der das große Wunder ist, und die große Verheißung hat, irgendwann mal in den Königspalast zu gehen. Und Aaron zwischendrin. Wer von euch hat denn 2 Geschwister? Ich hab 2 Geschwister. Ne? Drei Kinder ist eine ganz, ganz tolle Kombination. Das ist echt eine super Kombination. Es sind immer 2 gegen 1. Ich habe das noch so vor Augen. Entweder die 2 Größeren, meine große Schwester und ich, gegen den Kleinen. Weil der Kleine, der konnte ja nie was für irgendwas. Ja, immer wenn der Kleine plärrte, waren wir großen schuld. Und dann sind wir irgendwann, wir bei den Großen, dann gegen den Kleinen. Und wenn wir dann einen auf den Deckel bekommen haben, dann konnte ich immer schreien, ja, immer auf die Großen. Und irgendwann war mein kleiner Bruder auch ein bisschen größer und dann hat unsere große Schwester uns immer angeschafft, was wir tun sollten. Und dann haben wir beiden uns zusammengetan gegen die große Schwester, die Vizemama war. Und dann konnte ich immer schreien, hey, immer auf die Kleinen! Und so als Sandwich kann man sich das immer aussuchen. Dann ist man so zwischendrin. Übrigens, Sandwich macht dann auch aus, wie das Sandwich genannt wird. Ob es ein Käse-Sandwich ist oder ein Schinken-Sandwich, die Mittellage macht es aus. Ne? Also, Sandwich zu sein, hat auch was für sich. Und trotzdem ist es die Herausforderung, weil die Älteren sind die Tonangebenden und die Kleinen, ja, sind halt die Kleinen, ne? Die Sonnenscheine. Und der Aaron auch. Die große Schwester, die geistesgegenwärtig war, den Kleinen gerettet hat und der Kleine, der die große Verheißung hat, und dazwischen Aaron. Toller Start. Wozu bin ich schon da? Kein Wunder, dass der irgendwann mal eine große Klappe bekommen hat und sich aus allem rausreden konnte. Denn er musste reden, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Naja, und dann ist der kleine Bruder auf einmal weg, und auf einmal ist er nicht nur weg aus der Familie, sondern auch weg aus dem Land. Und nach Jahren sagt Gott auf einmal zu Aaron, Aaron, dein großer Bruder, dein kleiner Bruder kommt zurück, geh ihm entgegen. Was war passiert? Gott hatte gesprochen, weil Mose berufen worden ist. Das finden wir im 4. Kapitel vom Exodus, finden wir das. Mose wird an diesem Dornbusch berufen und hat dann jede Menge Einwände, jede Menge Fragen. Gott, weißt du eigentlich, was du da tust? Ich meine, klasse Frage, wenn man Gott solche Fragen stellt. Gott, weißt du, was du tust? Zugegeben, ich weiß nicht immer, was ich tue, aber diese Frage Gott stellen, der eigentlich am besten weiß, was er tut. Und da haben wir dann eine Sache gegen Ende von diesem von dieser Berufungsgeschichte, Vers 13. Da erwiderte Mose: Ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Und da wurde der Herr zornig in den Mose und sprach: Weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron, der Levit, gut reden kann? Und siehe, er zieht dir entgegen, und wenn er dich sieht, so wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und ihm die Worte in den Mund legen, so will ich mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden, und so wird er dein Mund sein, und du sollst für ihn Gott, sollst für ihn an Gottes Stelle sein. Später wird er noch gesagt, Mose soll Gott sein und Aaron sein Prophet. Und dann heißt es in Vers 27, und der Herr sprach zu Aaron: Geh hin, Mose entgegen in die Wüste. Da ging er hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Und Mose verkündete Aaron alle Worte des Herrn, der ihm gesandt hat, und auch alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Da ging Mose und Aaron hin und versammelten alle Ältesten und Kinder Israels. Und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte, und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Da glaubte das Volk, und sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen hatte und ihr Elend angesehen hat. Und dann neigten sie sich und beteten an. Aaron, der die ganze Zeit dort geblieben ist, in der Familie, der eben dann auch in dieses Sklavensein hineingewachsen ist, hatte nie vergessen, dass die Mutter im Gottvertrauen den Kleinen ins Wasser gesetzt hatte. Und der Kleine ist von Gott gerettet worden auf wundersame Art und Weise. Eigentlich gab es keinen Weg, und Gott hat doch einen Weg geschaffen. Und das hatte Aaron auch nie vergessen. Hat er auch von dem Glauben der Mutter mitbekommen und hat ihn sich bewahrt in dem ganzen Sklavendasein. Während Mose im Königspalast erzogen worden ist und nachher fliehen musste, war Aaron derjenige, der da geblieben ist, wo er aufgewachsen war. In Wildenfels geboren und in Wildenfels geblieben. Gar nicht raus in die große Welt, sondern in dem Ort, wo er geboren ist, ist er geblieben und ist auch alt dort geboren. Und als er dann auf einmal so alt war, dass er schon in Pension gehen wollte, spricht Gott ihn an. Spricht Gott ihn an und sagt: Aaron, hey, du hast deinen Glauben bewahrt. Du hast immer noch das, was du von mir wusstest, bewahrt in deinem Herzen. Und jetzt habe ich eine Aufgabe für dich. Jetzt habe ich eine Aufgabe: Steh auf und geh in die Wüste und begegne deinem Bruder Mose. Geh hin, geh ihm entgegen und nimm ihn in Empfang. Denn Mose, der war 40 Jahre, als er weg musste aus Ägypten, hatte 5 Jahre über seinem Volk gelebt, war dann 35 Jahre in ägyptischer Erziehung, hatte das angenommen, und dann war er 40 Jahre weg und war dann bei einem Midianiter, auch beim anderen Volk. Jethro, sein Schwiegerpapa. Und jetzt hat Mose ein echtes Problem. Das Re-Entry fällt ihm sehr schwer. Das Zurückkommen in seine eigene Kultur fällt ihm unglaublich schwer. Und Gott sagt zu Aaron: Du wirst sein Dolmetscher sein, du wirst ihm der Helfer sein, du wirst ihm derjenige sein, der ihn wieder zurück in sein Volk bringt. Der Helfer, der Unterstützer, der Sprecher für Mose. Übersetzt du ihn, damit du auch verstanden wirst. Der in der Welt umhergezogen ist, kommt nach Hause und bekommt einen Übersetzer fürs eigene Volk zur Seite gestellt. Das muss man sich geben. Er brauchte jemanden, der helfen kann, dass das Volk, was vor Ort ist, ihn zu verstehen. Der Horst Schulze, der ist in Deutschland aufgewachsen, im Schwäbischen, hat eine Lehre dort gemacht, ist dann in die Staaten gegangen und hat da eine super Karriere hingelegt. Und er hat diese Karriere dort hingelegt und war die ganze Zeit im englischsprachigen Raum, war weltweit unterwegs im Hotelgewerbe, hat eine ganze Hotelkette dann aufgebaut und die ganze Zeit war Englisch gesprochen. Und dann kam er nach Deutschland und sollte bei einem Kongress reden, und dann hat man ihm einen Dolmetscher zur Seite gestellt. Der, der aus Deutschland kam, kam nach Deutschland zurück und er muss einen Dolmetscher haben, weil er selbst gesagt hat, ich weiß nicht, wie gut mein Deutsch noch ist und ob ich mich tatsächlich ausdrücken kann. Wie oft brauchen wir jemanden, gerade wenn wir unterwegs waren, der uns wieder hilft, nach Jahren die zu verstehen, zu denen ich gesandt worden bin, die mein Aufgabenbereich sind. Und Aaron war derjenige, weil er da geblieben ist, weil er vor Ort geblieben ist und den Glauben vor Ort bewahrt hat, war er derjenige, der sagen konnte, hey Mose, ich verstehe dich, weil du mein Bruder bist. Ich verstehe dich, weil ich dich kenne. Und ich bin derjenige, der es dem Volk weitersagen kann, so dass es das Volk das versteht. Und das war die Berufung von Aaron, der gelernt hatte zu reden, konnte dann auch so reden, dass das Volk ihn verstanden hat. Also wenn ihr manchmal zu Ärzten hingeht und die Diagnose dann weitergegeben wird, dann was hast du mir jetzt eigentlich gesagt, Herr Doktor? Dann ist gut, wenn man einen Übersetzer hat, der sich mit Medizin auskennt, aber auch deine Sprache spricht, dass der dir dann übersetzen kann, was da gesagt worden ist. Und so auch mit dem Aaron. Erster Übersetzer, und das wird seine Aufgabe. Und Gott sagt nicht nur, hey, du bist der Übersetzer, sondern du bist Sprachrohr. Bis dahin, dass es später so sein wird, dass du wie ein Prophet auftrittst und Mose wie Gott ist. Eieiei, Mose wie Gott, darf das denn sein? Das ist in Gottes Worte selbst. Weil der Pharao hat sich als Gott verstanden, aber nur Mensch war. Deswegen sitzt Gott Mose in dieselbe Position wie Pharao. Und weil Pharao dann viele Ratgeber hatte und Gott sagt, hey, ich bin der, der es wirklich drauf hat. Du brauchst nicht viele Ratgeber, du brauchst einen, der dir noch zur Seite steht, kriegt er den Aaron zur Seite gestellt, Mose. Als Gegenüber, Gott lässt sich gar nicht auf Pharao ein. Der lässt sich auf dieses Spiel von Pharao nicht ein, sondern bevollmächtigt Mose mit dem Pharao zu, mit Aaron, Mose mit Aaron dann zu Pharao zu gehen und zu seinen Zauberern und Ratgebern. Und die beiden reichen aus, um mit dem Pharao fertig zu werden, weil sie in der Kraft Gottes kommen. Und dann hören wir die ganze Zeit hindurch Mose und Aaron. Mose und Aaron. So wird Aaron zum Co-Leiter. Mose ist der Leiter weiterhin der eigenen Aaron wird zum Co-Leiter, zum, ja noch nicht mal zum Vize-Chef, sondern auch auf Augenhöhe mit Mose sind sie da unterwegs und treten dem Pharao gegenüber. Bis dahin, dass sogar der Aaron dann mal den Auftrag bekommt, Aaron, reck du deine Hand aus und Aaron macht es und da kommt die Froschplage. Da steht gar nicht drin, dass Mose das getan hat, sondern Mose beauftragt Aaron, Aaron geht und er macht's. Und da bekommt Aaron diese Souveränität als Chef auch mit daran teilzuhaben, dass das Volk dann erlöst wird. Und da bekommt er dann auch den Status eines Propheten. Und ein Prophet im Alten Testament ist ja nicht derjenige, der die Zukunft vorhersagt, sondern grundsätzlich der, der sagt, kommt zurück auf den Weg Gottes. Aaron ist derjenige, der das Volk besteht, das zu dem Volk redet, kommt auf den Weg Gottes und auch zu den Ägyptern hin klar macht, hey, hier ist der Weg Gottes euch offenbart, kommt doch auch auf den Weg. Und wird damit dann eben zu diesem Propheten auch, der unter das Wort Gottes ruft. Und Aaron ist derjenige, der eben auch diese Zeichen tut. Und diese Zeichen, die da sind, sind auf der einen Seite Wunderzeichen für das Volk Israel, um den Glauben zu stärken. Und gleichzeitig ist ein Wunder auch ein Gericht für die, die von Gott nichts wissen wollen. Auch ein Gericht, weil dann nämlich gesagt wird, okay, du hast ja ein übernatürliches Wirken Gottes gesehen und wenn du das ausschlägst, dann wird das als Zeuge gegen dich auftreten. Für die anderen, die Gott vertrauen, ist es glaubensstärkend. Und so tritt Aaron auf mit dem Wort, er kommt zurück und gleichzeitig eben auch mit Wunderzeichen als dieser Prophet. Das ist die Autorität, die Aaron bekommt. Und darf mitleiden. Und dann sehen wir in dieser ganzen Geschichte, wie das weitergeht, immer wieder dieses Auftreten von Mose und Aaron, Mose und Aaron, Mose und Aaron. Und in allem ist er mitgefragt, weil er das übersetzen kann, was Mose gesagt wird. Und er ist der Sprecher praktisch dieser Führungsriege, der Pressesprecher. Und ist unterwegs mit seinem Bruder. Und das geht so lange gut, bis sie dann auch aus Ägypten rauskommen. Und dann hören wir sogar, dass das Volk auch gegen Mose und Aaron murrt später. Er hilft hindurch, das Volk rauszuführen. Und nachher, als sie in der Wüste unterwegs sind, heißt es dann, das Volk murrte gegen Mose und Aaron. Er kennt dann auch die Schatten, lernt dann auch die Schattenseiten der Leitung kennen. Wenn man was in die Hose geht, wer ist schuld? Der Chef. Wenn mal was nicht funktioniert, wer ist schuld? Der Chef. Wenn die Umstände nicht passen, wer ist schuld? Der Pfarrer. So ist es einfach. Wenn du in der Leitung bist, dann bist du immer auch irgendwie schuld dran. Und das darf er hier auch lernen. Darf er auch lernen, dass das, was ihnen entgegenkommt, dass er es gleich an Gott weiterleiten darf. Und jeder, der ein bisschen Leitungsfunktion hat, der darf sich das zu eigen machen. Das, was an Kritik an dich rankommt, gibt es gleich weiter. Lass es nicht in dein Herz einsinken, denn es führt sonst zur Verbitterung darüber. Manchmal ist an der Kritik was dran, dann muss ich mir auch Gedanken machen, aber ganz oft kriege ich auch Kritik ab. Ich weiß, sorry, kann ich nichts für. Und mal ganz ehrlich gesagt, nur weil jetzt was schiefgegangen ist, kann ich auch nicht für. Und für deine Reaktion kann ich jetzt auch nichts. Du bist selber groß. Du bist verantwortlich für deine Reaktion, aber das kann man den Leuten auch schlecht sagen in solchen Situationen. Das darf dann nachher im Vier-Augen-Gespräch mal kommen. Das weiterzugeben, damit das Herz nicht verbittert. Und dann sehe ich, was Gott daraus macht, auch aus diesen Mur-Situationen. Und Aaron hat das alles erlebt. Er hat sehr viel Gotteserlebnis auch gehabt. Durfte groß werden, durfte wachsen in dieser Leitung mit Mose und hat dann erlebt, wie Gott es schafft, das Volk herauszuholen. Er wird dann zum Hohepriester. Und das ist dann ein weiteres Amt, was er bekommt, als Priester eingesetzt zu werden. Mose hatte die ganz herausragende Position und er ist ein Priester geworden. Und Priester, das sind im Alten Testament, sind das die Mittler. Die Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Die Anliegen Gottes zu den Menschen bringen und die Anliegen der Menschen zu Gott bringen. Das sind Priester. Seelsorge gehört mit dazu. Später gehört es mit dazu, dass, als die Stiftshütte dann gebaut war, dass sie Opfer bringen. Das heißt, sich um die Sünden auch der Menschen kümmern. Ihnen helfen, vor Gott zu treten, damit sie nachher wieder ihr Leben leben können, unbeschwert. Das die Aufgabe eines Priesters, und er war der hohe Priester, ist dann eingesetzt worden, das hat er die ganze Aufsicht über die Priester gehabt. Warum ist er zu diesem Job gekommen? Naja, weil er Gott so kennengelernt hat. Weil er Gott so kennengelernt hat, dass Mose von Gott die Anweisung bekommt, dass er mitbekommen hat, wie das läuft mit Gott. Weil er mitbekommen hat, wie Gott Wunder getan hat. Weil er mitbekommen hat, was Gott vorhat. Und deswegen durfte er hohe Priester werden, der Erste im Volk, und durfte lernen, was es bedeutet, diese Mittlerfunktion einzunehmen. Und es ist eines dieser großartigen Sachen, die der Hohepriester tun darf. Er darf das Volk vor Gott tragen. Das wird dann deutlich, auch in seiner Amtstracht, dass er zwei Steine auf die Schulter bekommt. Und auf jedem von diesen Schultersteinen stehen 6 Stämme vom Volk. Insgesamt die 12 Stämme Israel auf den Schultersteinen, und die darf er vor sich her tragen, vor Gott. Er hat die geistliche Verantwortung für das Volk. Er hat die geistliche Verantwortung, dass das Volk auf dem richtigen Weg ist, mit Gott, zu Gott. Und es war die unglaubliche Aufgabe, dass aus einem Sklavenvolk auf einmal ein Volk wird, was mit Gott unterwegs ist. Und Aaron ist mit diesem Volk unterwegs. Aaron geht diesen Weg und Aaron ist derjenige, der dann auch nachher den Priestern vorsteht. Und selbst als seine beiden ältesten Söhne dann umkommen, das finden wir im 10. Kapitel vom 3. Buch Mose, weil die ältesten Söhne meinen, sie können tun und lassen, was sie wollen vor Gott, Sie machen ein eigenes Ding, obwohl vorher Gott gesagt hat, hey, es gibt ein paar Sachen, die sind mir hochheilig. Und gerade wenn es um Opfer geht, um Schuldvergebung geht, gibt es nur einen einzigen Weg und den geht ihr bitte, wie ich es euch gesagt habe. Erinnert mich dann ganz stark an das, was ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, was Jesus dann gesagt hat. Es gibt nur einen Weg. Und als das die Söhne dann verbockt hatten, müssen sie sterben und trotzdem bleibt Aaron gerade und auch in der Trauer in diesem Amt, weil er weiß, es ist so wichtig, dass das Volk diesen Weg kennenlernt. Und da sehen wir diese Größe Aarons, in die er hineingewachsen ist als Priester, verantwortlich für das Volk. Und eine Sache gibt es, die ist echt irritiert. Eine Sache beim Aaron, da fragt man sich, hey, was hast du da gemacht? Der so viel mitbekommen hast, der im Leitungsamt ist, der so viel von Gott auch gelebt, vorgelebt bekommen hat, beziehungsweise erlebt hat mit Gott. Und das finden wir dann im 32. Kapitel im Buch Exodus. Da heißt es dann, als aber das Volk Mose lange nicht von dem Berg herabkam, als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht vom Berg herabkam, das war, wo Mose da oben war, vor Gott 40 Tage und Nächte, die 10 guten Worte empfangen hat und auch die Stiftshütte im Original gesehen hat im Himmel. Und er sollte sie dann ja auf der Erde nachbauen, also diese himmlische Wirklichkeit, die auf die Welt kommen soll. Und da heißt es dann, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm, auf, mach uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Da sprach Aaron zu ihnen, reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen und eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, das sind eure Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist ein Fest für den Herrn, für Jahwe. Und hier ist der Moment, wo man sich fragt, Aaron, was machst du da eigentlich? Aaron, du hast Gott erlebt. Du hast erlebt, was Gott gemacht hat. Du hast mitbekommen, beim Bundesschluss, wie du vor Gott warst auf dem Berg, dass Gott existiert, dass Gott einen Bund geschlossen hat. Und Bund ist ein ganz wichtiges Ding in Israel im Alten Testament. Ein Bundesschluss bedeutet, ich verbünde mich mit jemandem auf Augenhöhe, obwohl der sogar höher sein kann als ich, aber hebt mich dann auf Augenhöhe, weil er sagt, ich will ein Gegenüber haben in dir, verbünde mich mit dir. Und dein Bund war eine rechtsverbindliche Angelegenheit. Damals hatte man noch keine Notare, damals hatte man noch keine Gerichte, wo man das wirklich einklagen konnte. Und der Bund war eben eine Rechtssicherheit herstellen. Und so wurde die Rechtssicherheit hergestellt mit diesem Bund. Und ein Bundesbruch war ein ganz schweres Vergehen. So ein schweres Vergehen, dass man entweder sagen konnte, wir sind für immer geschiedene Leute, wir können uns nicht mehr in die Augen schauen, das geht nicht mehr. Oder aber bis dahin, dass je nachdem, worum es im Bund ging, auch man den Tod des anderen einfordern konnte, des Bundesbrechers. Also keine einfache Sache. Und Aaron hat es verstanden mit dem Bund, wusste, wir haben mit Gott einen Bund geschlossen. Und jetzt steht auf einmal das Volk da. Mose ist nicht da. 6 Wochen ist er weg, 40 Tage und Nächte, und wir wissen nicht, wo er ist. Sie werden nervös, weil sie hängen da in der Wüste vor diesem Berg. Und Mose war es immer, der irgendwas gesagt hat und dann ist Versorgung gekommen, dann ist Manna gekommen, dann sind Wachteln gekommen und dieser Stein, der Wasser hergegeben hat, all das war durch Mose. Dieser Mann Mose ist auf einmal weg. Jetzt ist der Chefleiter weg und der Co-Leiter steht da ohne den Chefleiter. Der Chefleiter war dafür verantwortlich, weil er so einen speziellen Draht zu Gott hatte. Es wird ja nachher gesagt, Mose, ein Freund Gottes. Und Aaron hat ganz viel erlebt, aber er hatte nicht diese Position. Und jetzt auf einmal stürmt das Volk zu ihm hin. Es bedrängte ihn. Es ist ihm ziemlich nahe gekommen, hat ihn unter Druck gesetzt. Und dieses Unterdrucksetzen kommt hier gar nicht so sehr raus. Jüdische Ausleger sagen, sie haben ihn massiv unter Druck gesetzt. Das Ganze hat sich aufgebaut. Die sind ja nicht nach 5 Wochen auf die Idee gekommen, hey, Mose ist so lange weg, komm, Aaron, jetzt geht das. Sondern es baut sich über die Zeit auf. Jeden Tag kommt, hey, wann kommt Mose eigentlich wieder, Aaron? Du Aaron, wann kommt Mose wieder? Du hast gesagt, also wir haben dich gestern schon gefragt, vorgestern schon gefragt. Wir fragen dich jetzt 3 Wochen lang, wann kommt Mose wieder? Das war doch der Leiter, der uns rausgeführt hat. Und mit dem hoffen wir, ans Ziel zu kommen. Und der ist auf einmal nicht da. Sollen wir hier in der Wüste sterben? Und sie setzen ihn massiv unter Druck und von Tag zu Tag steigt der Druck. Von Tag zu Tag wird es mehr. Und irgendwann, als ich Aaron nicht mehr retten kann, sagt er, okay, ihr fordert einen Gott, gut, aber der Gott fordert auch was, reißt doch die Ohrringe ab von den Töchtern, Söhnen und von den Frauen. Wag mal deiner Frau die Ohrringe runterzureißen. Und wenn sie das noch zulässt, aber wag das mal bei deinen Kindern. Das war nicht einfach nur so reingeklebt oder sowas. Durchgestochen, reingemacht, Ohrring rausreißen, so wie es hier geschrieben steht, bedeutet. Rausreißen. Nicht gut. Das waren nachher alles Schlitzohren. Und jüdische Ausleger behaupten hier wieder, das war ein letzter Versuch, das Ganze abzuwiegeln. Er als der Chorleiter fehlt auf einmal, ihm fehlt das Gegenüber, sein kleiner Bruder, sein jüngerer Bruder, klein war er auch nicht mehr, denn sie haben mit 80, ist der Mose dann in die Berufe gekommen, das Volk auszuführen, und Aaron war 83, kann man nicht mehr von groß und klein reden, sondern auch von älteren, jüngerer Bruder. Und Aaron steht dann da, unter Druck und unter Druck. Macht er dann dieses goldene Kalb. Und es ist ja dieser Wahnsinn dran, wie kann es denn sein, dass ein Kalb oder eine kleine Statue auf einmal zum Gott wird? Es ist ja dieses, ja, in Ägypten war es ein Stier, der da sowas hier macht und eine Götterfigur war. Und hier, Aaron kriegt nur einen Kalb zusammen. Ist ja auch ein bisschen Ironie drin, dass das Volk nachher sagt, ja, dieses Kalb, das reicht uns auch, das wird uns nach Ägypten wieder führen. Was für ein Schwachsinn. Aber dieser Druck der Menge bringt dann den Aaron dahin, dass er tatsächlich irgendwas macht, und irgendwie scheint er auch nicht so der große Handwerkskünstler zu sein, aber er ist der Leiter, und von dem Leiter wird gefordert, dass er irgendwas präsentiert. Und jetzt präsentiert er irgendwas. Eine kleine Figur. Und jetzt muss man ein bisschen hinhören, was da steht. Als Aaron diese Figur dahin präsentiert hat, da sprachen sie, das Volk oder die Redelsführer, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Das hat nicht Aaron gesagt. Das haben die Redelsführer gesagt. Dieses kleine Goldteil hat uns rausgeführt. Das war nicht Mose, es war nicht Aaron, nicht Gott im Himmel, sondern es war dieses kleine Goldteil. Da werden die Realitäten, die Tatsachen verdreht. Ist ja auch nichts Neues mehr. Alternative Fakten. Das alternative Faktum hier ist jetzt das kleine Teil was. Wir stimmen drüber ab, alle sind dafür und dann passt das. 2016. Die UNESCO hat darüber abgestimmt, dass nie irgendwas Jüdisches am Tempelberg stand. Nachdem die Abstimmung durchgegangen ist, war nie Jüdisches da. Die Menschheit stimmt drüber ab, was die Wirklichkeit sein soll. Und hier machen sie das auch. Und du fragt sich, Aaron, warum lässt du das zu? Du bist doch der Chef, du weißt doch, worum es geht. Ja, und gleichzeitig ist er auch derjenige, der eben dieser Mittler ist. Und wir merken, hier knickt er ein, der Druck wird zu groß von ihm, sein Mitleiter fehlt ihm oder sein Chefleiter fehlt ihm und so knickt er ein. Macht das, präsentiert es und dann fängt es an, eine eigene Dynamik zu bekommen, dass dieses Volk dann sagt, hier ist unser Gott. Und Aaron macht dann noch einen Altar und sagt ein Fest für den Herrn, ein Fest für Jahwe. Versucht nochmal in Erinnerung zu rufen, wie das möglich war, aber es bringt nichts mehr. Das Volk ist stärker, der Druck ist größer und Aaron ist derjenige, der dem nachgibt. Und keine Frage, er lädt das Schuld auf sich. Und das Interessante ist, wie Gott mit ihm umgeht. Mose kommt vom Berg runter, kurz drauf. Das Volk ist groß am Party machen um diesen neuen Götzen herum. Und dann ruft Mose zu sich. Zu sich, okay, wer steht zu mir? Und dann heißt es, der ganze Stamm Levi kommt zu Mose. Warum kommt der ganze Stamm Levi zu Mose? Da steht, der ganze Stamm kommt zu ihm, dann bedeutet das auch sein Bruder, der Aaron, zu ihm kommt. Und er hat dann die Umkehr, merkt einfach, das sind Dinge, die mir aus der Hand geglitten sind. Er konnte dem Druck nicht widerstehen, aber merkt, es war nicht in Ordnung. Und sobald es die Möglichkeit gibt, kehrt er um, auch zu Mose hin. Und er wird dann später tatsächlich als Priester eingesetzt. Hier stand die Stiftshütte ja noch gar nicht zu dem Zeitpunkt vom Goldenen Kalb. Und nachher, als die Stiftshütte gebaut wird, die Campingkirche, Gottesdienstraum zum Zusammenpacken und wieder aufbauen, da darf er Priester sein, auch wieder der Hochpriester sein. Das bedeutet, Gott hat die Berufung nicht aufgehoben. Und das ist eine Sache bei Aaron, die wir da sehen, dass Gott sagt, ich habe dir eine Berufung gegeben. Und nur weil du jetzt einmal Mist gebaut hast, und übrigens die Konsequenz lag mehr bei den Israeliten, die Redelsführer waren, die ihn dahin gedrückt haben und die dann auch noch was Größeres draus gemacht haben, was Aaron eigentlich gemacht hatte. Ja, er hatte seinen Teil dran, ist umgekehrt. Und Gott sagt, ich hebe deine Berufung nicht auf. Du darfst deine Berufung weiterleben. Weil du umgekehrt bist, weil du dich wieder zum Mose gestellt hast, weil du wieder in die Ordnung eingetreten bist, die ich hatte. Und siehst du, also, obwohl er Chef war, obwohl er eine führende Position hatte und in dieser führenden Position auch versagt hat, weil ihm gehörig Feuer unter dem Hintern gemacht worden ist, sagt Gott später wieder, du bist und bleibst es. Du bist und bleibst mein Priester, du bist und bleibst mein Hohepriester. Und später hören wir nicht mehr davon, dass Aaron in der Hinsicht daneben gegriffen hat. Es passiert später noch was in seinem Leben mit Mose zusammen, dass er nochmal einen Fehler macht und dann ist der Preis dafür, die Konsequenz dafür, dass er nicht ins gelobte Land darf. Aber hier beim Goldenen Kalb, da wird kein Wort darüber verloren. Da wird er wieder eingesetzt und darf wieder seine Berufung leben, darf seine Berufung nachgehen, ist weiterhin Co-Leiter und später Hohepriester. Und Gott sagt, durch dich will ich dem Volk zeigen, was es heißt, bei mir zu bleiben, auf dem rechten Weg zu bleiben. Und so ist Gott. Nur weil wir einmal daneben greifen, heißt es nicht gleich, dass wir die Berufung verlieren. Die Berufung verlieren wir dann, wenn wir nicht bereit sind zu umkehren. Aber da, wo wir in dem Leben greifen, da, wo wir Fehler machen, da, wo wir sündigen, obwohl Fehler ist dann nicht mal eine Sünde, wir dürfen ja auch Fehler machen, das ist wieder ein anderes Thema. Aber da, wo wir Dinge tun, die nicht in Ordnung sind vor Gott, heißt es noch lange nicht, dass wir die Berufung verlieren. Sondern wir haben immer und immer die Möglichkeit, umzukehren. Das ist das, was Jesus gebracht hat, das ist das, wo Jesus gesagt hat, hey, ihr könnt zu mir kommen. Und diese Tatsache hat es im Alten Testament schon gegeben. Und durch Jesus ist uns das nochmal viel mehr zugesichert worden im Neuen Testament. Und weißt du um deine Berufung, so wie Aaron um seine Berufung wusste? Weißt du drum? Eine Berufung von dir ist, dass du König und Priester bist. Königin und Priesterin. Alle, die Nachfolger von Jesus sind, sind durch den Heiligen Geist zu Königin und Priester, zu Königinnen und Priesterinnen geworden. Offenbarung 1, die Verse 5 und 6, da steht das drin. Denn er hat uns durch sein Blut zu Königen und Priestern gemacht. Warum sagt das der Johannes der Gemeinde? Weil er sagt, egal wie die Umstände sind, egal wie ihr unter Druck gekommen seid, egal welcher äußerliche Druck auf euch gelastet hat und ihr möglicherweise in der Situation versagt habt, hebt es nicht eure Berufung auf. Egal, ob du in deinem Leben versagst, und das werden wir immer wieder mal, da ist die Bibel ja auch ganz ehrlich, dass wir sündigen, solange wir bereit sind, umzukehren, solange wir bereit sind, uns wieder in die Ordnung Gottes hineinzubegeben, solange wir bereit sind, zurückzukommen, unter das Wort zurückzukommen als Jünger hinter Jesus her, dem guten Hirten, solange wir zurückkommen auf dem Weg, solange werden wir unsere Berufung behalten und sie leben und sie wird Auswirkungen haben. So wie beim Aaron. Gott hat etwas mit uns vor. Und nur weil da einmal Versagen ist, nur weil einmal Schuld auf sich ist oder mehrmals, passiert uns ja immer wieder. Da, wo wir zurückkommen auf den Weg, da sagt Gott, und mit dir kann ich was anfangen. Dich kann ich als Licht in dieser Welt haben, als Salz in dieser Welt haben. Dich kann ich als König und Priester, als Königin und Priesterin in dieser Welt haben. Diejenigen, die eben die Anliegen Gottes zu den Menschen bringen und die Anliegen der Menschen zu Gott bringen. Und König sein, Königin sein, heißt guter Gestalter und Verwalter für das Anbefohlene sein. Der Bereich, der dir von Gott her anbefohlen ist, ob es ein Hauskreis ist, ein Bibelkreis ist, die Gemeinde hier ist, ob es deine Familie ist oder deine Verantwortung am Arbeitsplatz. Dass du das gestaltest und verwaltest nach seinen guten Ideen. Ja, und wenn die Leute dann mal schimpfen gegen dich, meine Güte, gib's weiter. Lass dein Herz drüber nicht bitter werden und lass dich davon überraschen, was Gott vorhat. Die Berufung hängt nicht oder scheitert nicht daran, dass du mal sündigst. Wer meint, seine Sünde noch rechtfertigen zu müssen, wer meint, zu sagen, dass ich habe das Recht dazu, der steht davor zu scheitern. Ja, das gibt es. Aber da, wo umgekehrt wird, da, wo zurückgekommen wird auf den Weg, da bleibt die Berufung. Und das ist der Weg, den Aaron noch gezeigt hat, was wir umsehen können. Das ist die Wirklichkeit für dich und mich heute. Deine Berufung, die dir gegeben ist, die du leben darfst und entdecken darfst, was Jesus durch dich in dieser Welt tun will, die bleibt. Die hängt nicht davon ab, ob du mal scheiterst, versagst oder sündigst. Solange du zurückkommst, bleibt sie dir erhalten und du wirst sehen, Gott wird durch dich etwas in dieser Welt tun. Für das Volk, für die Gemeinschaft, für die Nachfolger. Amen. Lieber Jesus Christus, ich möchte mir Danke dafür sagen, dass du als guter Hirte mit uns unterwegs bist. Danke, dass du uns so vorausgehst und wir dir folgen dürfen. Und danke, dass unsere Grenzen nicht deine Grenzen sind und dass unser Versagen nicht der Schlussstrich ist, sondern dass du größer bist und dass wir durch dich befähigt sind, die Dinge zu tun, die wir tun sollen, weil du mit dabei bist. Danke dafür, Herr, dass du es so wie Mose und Aaron geschafft hast, das Volk weiterzuführen.